Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Allround-Unterhalter Phil, zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Philipp Tägert wird 1966 in Nord-Berlin geboren. Er wächst zwischen den Betonbauten des Märkischen Viertels auf. Mit 14 Jahren veröffentlicht er unter dem Künstlernamen Phil seine ersten Comics im Stadtmagazin City. Abgerundet wird sein subkultureller Lebenslauf durch seine Zeit als Frontmann der Punkband Kollektiv Antiserum. Die Ausbildung zum Kunstmaler bricht er ab, um sich vornehmlich aufs Zeichnen zu konzentrieren. Seit 1997 erscheinen in der City Phils Geschichten von den zwei Berliner Vorzeigeprolls Dieter Kolender und Andreas Stulkowski, a.k.a. Didi und Stulle. Außerdem tritt er seit Anfang der 90er Jahre erfolgreich als Bühnenentertainer auf, mit Gitarre und seiner Handpuppe Sharky, dem Hai.
Herzlich willkommen, Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag von 22 bis 0 Uhr zu hören und danach dann nochmal im Internet, dann allerdings ohne die Musik, die auch in dieser Show natürlich hervorragend ist. Heute zu Gast bei uns hier im Studio ist the one and only Phil. Mein Name ist Johnny Häusler, hallo. Ach, wie schön, herzlich willkommen, Phil.
Hi. Hallo.
Hi, tschüss. Also, wir können ja mal versuchen, diese Sendung, ich habe ja immer, wenn ich so Leute, die Berlinern können, und das auch ganz natürlich tun, also nicht so tun, als würden sie, sondern wirklich so ein Berliner Dialekt sprechen, dann verfalle ich auch immer so ein bisschen wieder da rein. Dann vergesse ich meine gute Sprachschule und fange auch wieder ein bisschen anzubilden. Ja, können wir mal versuchen.
Bis jetzt geht's. Ja. War, Alter.
Ja, bis jetzt geht's, noch. Aber es kann sich noch ändern.
Der Berliner wird schnell gekünstelt, wenn du keinen Gegenüber hast.
Das stimmt.
Ja.
Ist das ein Problem für dich? Nee.
Nee.
Also ist, ich
habe nicht das Gefühl, dass ich Berliner...
Na doch, das hört man schon.
Ach so, ja. Okay. Klar. Mir fällt es nicht auf.
Doch, ein bisschen schon. Du bist hier nicht wegen der zahlreichen Shows, wobei die ist die aktuelle, läuft die noch? Nee. Das ist jetzt zu Ende.
Beerdigt.
Aber dafür gibt es ein Buch.
Genau.
Das erste Buch heißt Pullern im Stehen. Ich habe es, glaube ich, am Erscheinungstag gleich gekauft. Und habe es dann erst den jüngeren Sohn lesen lassen, der jetzt 13 ist. Der war begeistert. Der hat dann zwischendurch immer erzählt und dann habe ich gedacht, muss ich auch lesen. Deswegen habe ich sie auch gekauft. Und hatte einen lustigen Moment. Ich hatte von einem sehr bekannten amerikanischen Autor auch ein Buch gekauft und stellte fest, der kann super schreiben. Also es war aber die deutsche Version. Kann super schreiben, aber die Geschichten sind total langweilig. Und dann habe ich deins gelesen und gedacht, geil, der ist vielleicht jetzt nicht irgendwie der klassische Literaturschriftsteller, aber die Geschichten sind total geil.
Gut, interessant. Ich nehme es mal als Kompliment.
Ja, ist es auch. Ich wollte ja nicht sagen, dass du nicht schreiben kannst.
Ja, ich habe es aber so verstanden. Danke.
Ah, das ist blöd. Okay, fangen wir mal von vorne an. Also ich war von deiner Schreibe begeistert. Nein.
Umso geiler. Ich freue mich natürlich. Also ich freue mich vor allen Dingen, wenn das junge Typen lesen, weil ich denke, für die ist es vielleicht.
Wie bist du da rangegangen? Wie lange hast du gebraucht? Warum überhaupt ein Buch? Du schreibst ja selber. Schreiben macht jeder.
Ja, ja. Also, ich wurde gefragt von Rowohlt tatsächlich, von einem, willst du ein Buch schreiben? Und ich wollte unbedingt. Und dann hat er sogar gesagt, du kannst schreiben, was du willst. Und dann habe ich erst angefangen, ich schreibe auf keinen Fall über mein Leben in den 80er Jahren. Ich wollte dann so eine Fantasy-Geschichte schreiben, habe ich auch angefangen mit Dinosauriern und Zombies und allem. Aber irgendwie bin ich nicht weitergekommen, weil ich habe es selber nicht ernst genommen. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ich schaff's nicht, sag du mir, was ich schreiben soll. Dann hat er gesagt, schreib über deine Jugend im Märkischen Viertel. Und dann habe ich damit angefangen, habe da so rumgekämpft, hatte irgendwie, ich glaube, zum Schluss hatte ich 21 verschiedene Versionen von diesem Buch. Wir haben dann auch irgendwann 200 Seiten wieder rausgenommen. Und dann ist es so geworden. Ja. Also es war gar nicht mein Ziel, es hat sich so ergeben, dass es jetzt so meine Autobiografie ist. Ist mir eigentlich peinlich. Aber es ist halt so geworden, ja. Und ich konnte das am besten schreiben.
Aber du hast ja auch, es ist ja nicht hundertprozentig nur autobiografisch. Also es sind sicher viele Figuren drin, oder Charakter, wie du immer sagst, die es wirklich in deinem Leben gegeben hat. Korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber du hast schon viel konstruiert, oder?
Ich habe vor allen Dingen viel weggelassen. Mhm. Also ich war ja dann Punk. Dann habe ich über meine ganze Punkzeit geschrieben und habe gemerkt, egal wie ich es schreibe, es klingt wie Angeberei. Egal wie sehr ich mich zum Horst mache, Also wie wir da rumspringen und wie scheiße wie die wie wir die Schule stören und was wir so alles machen und meine Band, die wir hatten, und das war alles ganz geil, aber ich konnte es nicht schreiben, dass es nicht so protzig klingt und breitbeinig, und ich hasse sowas, und deswegen habe ich es alles weggelassen und hab dann sozusagen, ich habe mich zu so einem passiveren Typen gemacht, als ich als ich war. Also ich bin so mehr der Arme irgendwie in dem Buch.
Aber du hast ja, also genau, da gibt's ja dann diese verschiedenen, da können wir aber nochmal drauf zu sprechen kommen, auf Schulzeit, von wegen dieser verschiedenen Gruppierungen, zu denen man gehören musste oder so. Aber weil du gerade gesagt hast, du warst Punk, du warst aber in dem Buch zumindest, klingt es so doch sehr unfreiwillig Punk.
Genau, ja, das ist so ein bisschen in dem Buch. Aber wobei, für meine Generation war das nicht schwer, Punk zu sein, weil wir waren in der Schule, wir waren genau diese Großgruppe, die alle Punks waren. Also das war echt so, ich hatte lange Haare und dann meinten sie, ach komm, Alter, du bist immer schon mit uns, wir schneiden dir ein Iro. Mhm. Und dann war es so und dann war ich halt Punk. Und das Doofe war, ich sah super punky aus und ich habe in einer Punkband gespielt. Ich konnte Gitarre spielen und ich wusste aber nichts über Punk. Ich kannte keine Bands. Mhm. Die erste Band, die ich kannte, war meine eigene. Ich war 14 und wir haben ein Konzert irgendwie im Kuckuck, im Kunst- und Kulturzentrum in Kreuzberg. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Altbau gesehen habe. Ich dachte, wie leben die Leute so ohne Zentralheizung? Ich dachte, das ist ein Witz. Mhm. Und dann meinte ich zu dem Bassisten, Alter, während dem Konzert, wir müssen aufhören, weil die Typen schlagen sich hier. Und er meint, die tanzen. Und da habe ich zum ersten Mal Pogo gesehen, von der Bühne herab. Ich habe das alles so Stück für Stück gelernt. Aber ich durfte, das ist halt auch die zentrale Aussage oder eine von den vielen aus meinem Buch, in diesen 80er Jahren, diesen frühen, du konntest keinen fragen. Mhm. Also wir mussten ja cool sein. Mhm. Wir waren ja cool geboren sozusagen. Ja, wir konnten, man konnte nicht fragen, oder ich konnte das nicht. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Band? Du musst es immer so tun, als ob du die schon kennst. Du konntest aber auch keine Informationen erhalten. Im Radio gab es das nicht, in der Bravo war das nicht.
Internet gab es nicht.
Internet gab es leider nicht, ja. Und deswegen war es für so Typen wie mich eine sehr anstrengende Zeit, ja. Heimlich habe ich Jazz gehört. Das ist natürlich auch krass.
Ja, aber du, das ist auch eine sehr schöne Stelle in dem Buch, wo du, beziehungsweise zwei verschiedene Stellen, die dann irgendwie so einen Kreis schließen, weil du irgendwann erzählst, dass du beim Zeichnen, glaube ich, Jazz gehört hast und dass du das aber am Anfang auch nicht wirklich verstanden hast. Mhm. Also du sitzt da so, zeichnest und dann plötzlich machst du irgendwie so Klick und du merkst, hörst, glaube ich, eine Live-Aufnahme von
Duke Ellington.
Genau, Duke Ellington gehört und hast plötzlich gemerkt, alles klar, es geht da eher ums Gefühl, um das Lebensgefühl, was da ausgedrückt wird, und nicht jetzt allein um die Songs oder Musik und so. Und denselben Moment hast du dann später nochmal beim Punkrock auch gehabt.
Ja, so war es auch verrückterweise. Ich habe über den Jazz den Punk verstanden. Ich habe ich mochte AC/DC und Bee Gees, ich mochte so Songs, ja, irgendwie geile Songs. Und dann kommt auf einmal Punk und es ist ein einziges Geschrei. Ich habe es nicht gecheckt, ja. Ich musste es gut finden und ich musste selber auch so spielen und irgendwann habe ich gemerkt, es hat halt eine Kraft. Und das habe ich eben beim Jazz, ich habe so die alten Jazzplatten von meinem Vater gehört und dachte, Jazz muss gut sein, weil das finden ja so viele Leute gut. Mhm. Also genauso habe ich mir auch dann Jahre später Drum and Bass und Hip-Hop erschlossen. Ich brauche immer eine Weile, um das zu checken. Und ich höre das dann so lange, bis ich es kapiere.
Gab's denn, wie waren das bei deinen Eltern? Haben die dich musikalisch sozialisiert oder hast du eher so durch Zufall in den Plattenschrank gegriffen?
Ja, durch Zufall.
Okay. Also dein Vater hat nicht gesagt, hier musst du unbedingt
hören. Überhaupt nicht. Nee, mein Vater hatte diese alten Platten, hat er selber nicht gehört und ich fand halt, die Typen sahen so cool aus und dachte, das muss gut sein.
Ich gehe mal davon aus, dass Berlinerinnen und Berliner sowieso Phil kennen, diejenigen, die uns von außerhalb zuhören, aber hoffentlich auch. Ich habe dann auch gedacht, okay, Phil hat ein Buch geschrieben, das ist bestimmt die ganze Zeit total witzig. Es hat viele witzige Stellen. Manchmal bleibt einem das Lachen auch ein bisschen im Hals stecken, weil es schon auch doch zur Sache geht. Also es ist halt wirklich so ganz oft auch Geschichte des Heranwachsens, wo man auch, also ich bilde mir ein, dass man Teenager dadurch vielleicht auch ein bisschen besser versteht, weil ganz viel Zeug da drin ist, wo man so sagt, genau, so waren wir und warum eigentlich?
Ja.
Warum hat man bestimmte Sachen nicht geschnallt und konnte so Kausalitäten überhaupt nicht verstehen? Und es ist kein Comedy-Buch.
Nee, also das ist so geworden. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gedacht, ich schreibe das lustigste Buch der Welt. Also ich hatte mein Traum wäre, du hast dieses Buch im Urlaub, liest es am Strand und musst es immer weglegen, weil es so lustig ist. Sowas wollte ich schreiben. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, schreiben ist doch was anderes als auf der Bühne sein. Also die Gags auf der Bühne, die irgendwie hinhauen, die ermüden einen irgendwie, wenn man die liest. Da muss man anders lustig sein. Mhm. Und irgendwie beim Schreiben habe ich halt immer mehr Gags weggenommen. Also ich habe wirklich, bei dem Buch habe ich wahnsinnig viel weggenommen. Und habe dann gedacht, naja, vielleicht reicht's. Und so eine Zeit lang dachte ich, oh Gott, dieses Buch ist total banal, weil es ist einfach nur so, wie es ist. Ja, du bist ein Außenseiter, du bist schlecht in Sport, dann bist du Punk, checkst nichts, verknallst dich, es klappt nicht, dann klappt's doch, dann geht's wieder schief. Aber jetzt finde ich es eigentlich auch ganz gut so. Und ich habe auch gedacht, das ist ein anderes Medium. Das ist halt keine Show und kein Comic. Und dann will ich das auch anders machen. Also ich will jetzt nicht immer mich selber nur wiederholen. Und genau, jetzt ist es halt so geworden. Aber ich hatte damit Schwierigkeiten. Ich habe auch lange gedacht, oh Gott, was hast du jetzt gemacht?
Wirklich?
Ja.
Nee, ich fand es total toll, das zu lesen, weil es fängt eher so, wie soll ich sagen, Phil-typischer an. So,
genau.
Und so der ein oder andere Gag drin und es leitet dann aber ganz nett so über in so ein, es ist gar nicht ernstere Sprache oder so, wäre falsch gesagt, man vermisst den Witz dann nicht. Also man denkt nicht, es muss jetzt aber, wann kommt der nächste Gag oder so. Es ist eben kein Showprogramm von dir, sondern es ist tatsächlich eine Geschichte, bei der man auch dabei bleibt und die auch spannend ist und auch dramaturgisch geschrieben ist. Echt toll. Also ich war sehr beeindruckt.
Umso geiler. Ich danke dir. Ja, das war auch ich habe auch gemerkt, wenn zu viel Gags, dann ist es auch nicht spannend.
Ja, vielleicht fandst du es dann auch selber, weil du es ja dann immer nochmal liest und nochmal liest und nochmal liest und vielleicht findet man dann irgendwie Gags schwierig, weiß ich nicht.
Ja, das.
Aber es war kein Fehler, es nicht zu einem Gagbuch zu machen, finde ich. Kannst du ja auch immer noch machen.
Ja.
Das lustigste Buch der Welt schreiben.
Voll. Mach ich noch.
Machst du nächste Woche. Wie lange hast du gesessen an dem...
Ich glaube, über 2,5 Jahre. Aber ich habe, wie gesagt, dieses Buch ist jetzt, was jetzt rausgekommen ist, ist nur sozusagen 2/3. Wir haben 1/3 wieder rausgenommen, weil es zu lustig war tatsächlich. Also weil es zu heiter war, so über meine Arbeit bei McDonald's, das kommt eben auch alles noch. Und diese ganzen chaotischen Kollegen. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist ein zu leichtfüßiger Ton, es passt nicht zu diesem Teil. Mhm. Und ich dachte, irgendwie ist es ein Buch geworden, tatsächlich über die Pubertät. Also die Pubertät im Speziellen in so einer Zeit wie den 80ern, wo du cool tun musst und wenig Informationen hast, wo du jetzt nicht gucken kannst und dich immer so durchhangeln musst. Müssen Jugendliche vielleicht jetzt auch noch, das weiß ich gar nicht.
Bestimmt.
Wahrscheinlich sogar.
Ja, speziell was Sexualität angeht zum Beispiel, wo du, was in dem Buch auch ganz wunderbar beschrieben ist, dass man halt einfach echt überhaupt keine Ahnung hat.
Nichts. Wir wussten nicht, dass es ein Vorspiel gibt. Ich weiß, dass wir immer unsere, das ist echt auch nicht lustig, aber dass die Frauen, mit denen wir so zusammen waren und auch als wir schon 18 waren, immer meinten, oh, es tut weh, hör mal auf. Und wir immer nur, schade, dass es weh tut. Also war doch gerade so schön. Und dann hatte ich irgendwann so ein Hippie-Buch in die Finger bekommen, Joy of Sex. Und da stand drin, reize die Klitoris und vollführe ein Vorspiel. Das habe ich dann meinen Kumpels gegeben und alle so, ey, danke für dieses Buch. Wir wussten es nicht, das ist unglaublich, aber es ist so. Ja.
Aber dass man sich auch nicht gegenseitig geholfen hat, ne?
Also, wir waren ja nicht schwul.
So meinte ich das jetzt.
Wäre es natürlich
nicht
gut gewesen, ja.
So meinte ich das jetzt nicht.
Naja, mit unseren bescheidenen Mitteln haben wir das schon gemacht. Also, aber wir waren ja auch nicht so locker wie jetzt, ja. Ich meine, ey, wir waren so unlocker in den 80ern. Mhm. Als ich darüber geschrieben habe, habe ich gedacht, es ist, als ob du vom Krieg schreibst. Es ist eine graue, völlig andere Zeit. Mhm. Also, wenn du so die Musik von damals hörst oder so, denkst du, hey, ging doch, ja. Oder man erinnert es auch immer so als seine Heldentaten und so. Aber, Mann, wie horstig wir waren und wie wenig wir wussten irgendwie. Also wir jetzt, sag ich mal, ich und meine Kumpels. Ja, bei anderen weiß ich es nicht, aber wir kommen ja aus dem Märkischen Viertel. Ist ja auch nicht die Hochburg des Grübelns, ja.
Hören wir eine Band, die auch nicht gerade die Hochburg des Grübelns ist, die du mitgebracht hast. Motorhead, für dich große Helden, oder?
Ja.
Wolltest du da noch was zu sagen?
Ich liebe Motorhead.
Reicht ja.
Mit so einer freundlichen Stimme. Ich liebe Motorhead.
Schönes T-Shirt. Phil ist zu Gast hier im Studio. Wir reden über sein Buch Pullern im Stehen.
Der Titel ist so schlecht, aber das Buch ist gut.
Das Buch ist gut, der Titel ist schon auch gut.
Komm. Naja, meine Ex-Freundin meinte, der Titel schützt das Buch. Es ist ja schon zum Teil auch ein bisschen vulgär. Mir fällt es mir ist es beim Schreiben nicht aufgefallen. Beim nochmal Lesen dachte ich, oh Gott, so viele Peniserscheinungen und so. Und
ja, du warst in deiner Jugend schon sehr
begeistert
von deinem
Geschlechtsteil. Von der Idee des Sexes, ja.
kann man so ausdrücken. Aber es gibt halt, du hast gerade so erzählt, ja, es war so ein bisschen wie über Krieg schreiben. Gab es eine Phase, als du es geschrieben hast, wo dich das auch ein bisschen runtergezogen hat?
Total.
Diese Erinnerung zurück?
Monate. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja noch nie geschrieben. Und du hast ja auch schon ein Buch geschrieben und du weißt ja, man
ja, aber ein Sachbuch. Naja, und gut, Kurzgeschichten. Kurzgeschichten
alles sind Sachen,
leichter.
Ja, mein Penis ist auch eine Sache.
Ja, das stimmt auch.
Aber es, naja, es war, ja, total. Das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, ja. Ich dachte, ich mache mir so einen Lens mit meinem Computer und dachte, ich gehe auch voll rein. Wie ein Idiot setze ich mich mit Computer und Hornbrille und Kopfhörern in ein Café in Prenzlberg. Ich bin mein eigenes Klischee und schreibe mein Buch und bin der König der Welt. Ich spiele diese Rolle. Ich bin dieser kreative Typ. Aber dann habe ich nur noch zu Hause geschrieben im dunklen Kämmerchen und wurde immer frustrierter. Ja. Ich wurde auch dieser Typ, weil ich habe mich dann im Nachhinein als so erbärmlich empfunden, dass was war ich für ein armes Würstchen? Und dann wurde ich das auch. Also dann geht all dieses, also ist dieses wie auf LSD, wo alles, was du gelernt hast, inzwischen geht weg. Mhm. Und es bleibt die pure Angst. Oder das pure Unglück. Und das war tatsächlich so eine Connection mit meinem Unglück, das ich anscheinend in mir drin habe, ja, wie wahrscheinlich jeder. Und es war eklig. Also es war fast was wie so ein depressiver Zustand, ja. Also meine Freundin meinte, hör doch endlich auf mit diesem Scheißbuch und so. Und ich war auch froh, dass es vorbei ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass Schreiben dich so runterzieht. Und gleichzeitig hat man aber auch wieder, wenn man dann was Gelungenes geschrieben hat, dann ist man natürlich wieder total euphorisch und so.
Jetzt hast du ja, was war denn, also du schreibst ja hinten im Nachwort oder in der Danksagung, ich weiß nicht so richtig, ob es eine Entschuldigung ist vor den Charakteren, die drin auftauchen und sich vielleicht wiederentdecken könnten. Aber du schreibst ja, alles übertrieben und so ein bisschen lauter gemacht, als es wirklich war. Du schreibst, dass du nicht wollen würdest, dass jemand anders ein Buch schreibt und du so darin auftauchst.
Diese Danksagung habe ich in der zweiten Auflage weggelassen. Mhm. Das habe ich wirklich spontan, als ich es abgegeben habe, gedacht, ey, was hast du jetzt gemacht? Du Schwein, du hast über deine erste Freundin, über deine Eltern, du machst alle zum Idioten. Das soll man nicht machen. Das ist moralisch verwerflich. Warum hast du es nur getan? Und deswegen habe ich auch gesagt, da soll unbedingt Roman draufstehen und habe das eben extra geschrieben. Es war nicht wirklich so. Natürlich war es nicht wirklich so, weil das sind meine Erinnerungen, nur es ist nur meine Perspektive und es ist auch sehr verdichtet. Und dann dachte ich, aber ach, ist irgendwie auch weinerlich, diese Entschuldigung, und habe es dann weggelassen.
Okay. Und du hast erzählt, ihr habt ein Drittel rausgestrichen sozusagen. Wird das dann jetzt nochmal verfilmt?
Genau, es wird nochmal verfilmt mit Schweighöfer und Nina Horst als meine Mutter. Nein, das, ja genau, ein Drittel rausgenommen, das ist dann das nächste Buch.
Okay.
Und das wird heiterer, aber wer weiß, ja. Also das schreibe ich jetzt auch um. Da schreibe ich zum Beispiel auch einige Penisse raus, weil ich schon kapiert habe, dass ich da irgendwie ein Problem habe und zu viel da reinmache.
Ist ja auch jetzt im ersten Buch eine Menge drin. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte, über die wir auch noch reden werden. Aber weil ich gerade gesagt habe, verfilmen, so richtig super unwahrscheinlich ist das nicht. Ich meine, gab ja auch andere Autoren, die Bücher geschrieben haben, die verfilmt worden sind, ja, hierzulande.
Also mein Lektor hat dazu gesagt, auf seine unnachahmliche Art, wenn die es verfilmen wollen, macht es mal. Weil der Film wird eh scheiße, aber es schadet dem Buch nicht. Er geht davon schon aus. Er meint so, die ganzen Sachen, so Fleisch ist mein Gemüse oder Dorfpunks, das wird alles scheiße sowieso. Aber lass die ruhig machen. Vielleicht mache ich es auch so.
Aber wer spielt dich?
Keine Ahnung, also...
Na, mach dir mal schon Gedanken.
Ja, es
wer
müsste,
würde
es müsste
den
ja
jungen Phil spielen?
Ein junger, so ein bisschen persisch anmutender... Ich weiß nicht, ein 16-Jähriger mit schütterem Haar. Oder ich mach's selber, ey, wie Gottschalk. Ey, was soll's, komm, lass mich mal an.
Wir reden über Pullern im Stehen. Ich wollte diesen Satz einfach mal nochmal sagen. Zu Gast ist Phil, Autor dieses ersten Romans, den er geschrieben hat. Nach doch einer langen Karriere als Comiczeichner. Und nennst du dich eigentlich Comedian?
Nein.
Nein, tust du nicht?
Komiker, sage ich
Komiker.
Immer. Aber auch wenn ich das fremden Leuten sage, gehen die Mundwinkel runter, weil sie sofort denken, so ein Typ wie aus dem Fernsehen. Dann muss ich immer hinzufügen, aber ich bin auch wirklich komisch.
Das ist
Komiker haben einen schlechten Ruf. Comedians sowieso.
Aber sind doch wahnsinnig erfolgreich. Also wenn ich immer, wenn ich abends mal zufällig Fernsehen anschalte, ich gucke tatsächlich sehr wenig fern, habe das Ding eher so als Monitor für Filme halt, die man gucken will, wenn man sie gucken will, also zu dem Zeitpunkt, an dem man sie gucken will.
Ich verstehe.
Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen verrannt. Ich habe mir schon gedacht, dass du vorher schon wusstest, was ich sagen will.
Ich weiß, was du meinst.
Wo war ich? Genau, wenn ich dann so durchseppe, dann habe ich den Eindruck, das läuft dauernd Comedy. Da stehen dauernd irgendwelche Typen und erzählen mal ganz okay witzige Sachen, meistens aber Sachen, über die ich nicht lachen kann. Also das ist vielleicht dann mein Humor. Warum stehst denn du da nicht im Fernsehen?
Ich weiß nicht. Ich finde es halt so eine Erbärmlichkeit. Also, keine Ahnung. Also manchmal bin ich sogar da, ja. Also es interessiert mich einfach nicht. Ich glaube, das, was ich mache, muss live sein und überträgt sich auch nur live. Das ist, also wenn ich so Filmaufnahmen von mir sehe, dann denke ich, was ist das für ein Vollidiot, ja. Das, warum lachen die Leute? Und so live muss ich es nicht wissen, warum, dann spüre ich es irgendwie, dann macht es irgendwie mehr Sinn. Ich finde, live ist live.
Gab es denn Angebote? Also sind Leute schon auf dich zugekommen? Garantiert, oder?
Es gibt weniger und weniger Angebote, weil ich habe eine Zeit lang habe ich immer alles abgesagt. Da ja, war gut. Ich so, ja, da war ich, war das so mein Stolz, alles absagen. Mhm. Ich bin der Typ, der alles absagt und fand mich völlig geil, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ey, werd mal nicht der verbitterte alte Mann, der dann sagt, ich hatte so viele Angebote und hab's alles, ich hätte da sein können. Dann sind so alle an mir vorbeigezogen, alle anderen Komiker. Dann habe ich so ein paar Fernsehsachen gemacht. Das hat mich jetzt alles nicht so begeistert und ich muss es auch nicht machen.
Naja, es ist ja auch, die Shows sind ja immer voll.
Also, genau, das reicht. Sei zufrieden mit dem kleinen.
Und zusätzlich noch das Zeichnen. Das Zeichnen hat wahnsinnig früh bei dir angefangen. Ist nicht so ein großer Teil des Buches. Ich hatte gedacht, da erfährt man vielleicht ein bisschen mehr drüber.
Ja, das ist halt das Ding. Also ich habe, ich wollte jetzt nicht so, der Junge muss an die Luft mäßig meine Autobiografie schreiben, ja. Sondern ich wollte tatsächlich ein Buch schreiben über die Pubertät in den 80er Jahren. Und die Hauptfigur bin nun mal ich, weil ich mich am besten kenne. Aber ich habe meine Figur auch, also hab so versucht, mich zu so einer Art Jedermann zu machen. Mhm. Weißt du, also zu so einem. Klar, ich hab für die Schülerzeitung gearbeitet, die dann sofort eingestellt wurde daraufhin. Ich nur irgendwelche wichsenden Typen gemalt habe, dann hat mir eine andere, also alle Schülerzeitungen, bei denen ich war, wurden verboten. Und ich habe auch früh für die City gearbeitet, habe irre viel Ärger gekriegt und böse Leserbriefe und Briefe nach Hause und Drohungen und alles.
Echt, warum?
Ja, das war einfach damals in den 80ern diese hyperkorrekte Zeit, ja. Und ich habe ja dieses politisch Korrekte nicht. Also ich hab's nicht, ich kapier's nicht. Ich kapiere, man soll keine Karikaturen über den Propheten machen. Das check ich. Dann bringen sie dich um. Aber alles andere check ich nicht. Also warum nicht über Sex, warum nicht über dies und das? Und habe ich halt immer gemacht und gab halt immer Ärger damals. Heutzutage sind wir lockerer, ja. Aber in den 80ern waren wir das, waren die Leute das nicht. Aber ich wollte es nicht im Buch haben, weil ich wollte so ein Buch, was, keine Ahnung, so ein bisschen weg von mir und also von meiner Karriere sozusagen. Das ist irgendwie nicht die Story.
Okay. Dahinter. Jetzt hast du gerade so in einem Nebensatz erwähnt, ja, das verstehe ich, man soll keine Karikaturen machen. Ist natürlich trotzdem ein spannendes Thema, was du sicher auch beobachtet hast jetzt in den letzten Wochen. Und tatsächlich.
Nee, ist mir gar nicht aufgefallen.
Mann!
Nein, ich weiß. Ja, sicher, ja. Selbstverständlich.
Und ich habe mit ein paar Zeichnerinnen, das stimmt aber nicht, nur mit Zeichnern darüber geredet. Und das beschäftigt einen doch schon sehr, oder? Dass es da plötzlich, dass man sich darüber, macht man sich überhaupt darüber Gedanken? Es gibt da Sachen, die sollte ich vielleicht lieber nicht tun, weil, oder sagt man jetzt erst recht?
Naja, weder noch. Also ich war erstmal total geschockt, weil das natürlich meine Kollegen sind. Und klar, das ist wie die westliche Welt, regt sich mehr auf, wenn Westler getötet werden, als wenn irgendwie 2000 Afrikaner sterben. Das kann ich auch verstehen, alles, was dir nahe ist. Und dann sind es halt so Zeichner und ich so, Gott. Und ich sollte dann Cartoons zum Beispiel machen für den Tagesspiegel. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht, weil meine Ideen, die ich hatte, waren so hasserfüllt und so böse. Und so breitbeinig, dass ich gedacht habe, warte mal, mach das nicht aus der Wut heraus, das ist dämlich. Und so ein paar Tage später habe ich es schon wieder ganz anders gesehen, dass ich gedacht habe, man muss es, so schwer es fällt, also finde ich, tatsächlich immer noch als so einzelne Events sehen. Da sind ein paar irre Idioten, will ich nicht sagen, das sind keine Idioten, ja, das sind ja Soldaten, das sind ja ausgebildete Typen, das sind auch Schweine und Mörder. Und motiviert von ihrer Religion töten sie Leute, die nichts dafür können. Und das ist eine Sauerei, aber das heißt nicht, dass die ganze Religion böse ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß so wenig darüber, ja. Und das ist eigentlich der Skandal, dass wir leben in dieser Stadt mit Milliarden von Türken und Arabern und wir kennen die nicht. Ich hab original eine türkische Freundin. Und als Kind hatte ich eine Menge türkische Freunde im Märkischen Viertel. Da war nämlich waren die ganz normal, sag ich mal jetzt. Also sozusagen, die haben jetzt nicht diese Kunstsprache gesprochen und dieses ganze Machotum, was man doch ab und zu mal beobachtet und was mich auch stresst. Das war da nicht. Also es war egal, ob du Türke warst oder Deutscher oder was auch immer. Und klar hätten wir gern so eine Welt, aber oder weiß ich nicht, ob wir das hätten, aber so ist sie halt nicht. Aber wie sie ist, weiß ich halt nicht, ja.
Ich habe ganz oft schon gedacht, dass das in der Kindheit, da siehst du ja auch bei unseren Jungs irgendwie, dass das miteinander völlig normal ist und völlig natürlich, aber je älter die werden, desto mehr driften da auch Sachen auseinander. Mhm. Plötzlich, die einen meinen, sie müssten sich an einer Religion mehr orientieren oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt dann. So von alleine kommt sowas ja nicht. Das ist interessant zu beobachten. Hatte aber auch immer den Eindruck, speziell in der Grundschule sowieso, dass da war das überhaupt kein Thema. Völlig egal. Mhm. Und es hat auch alles super funktioniert. Und jetzt auch noch, aber trotzdem merkt man, dass je älter die werden, desto mehr braucht man offensichtlich auch als Jugendlicher, wo wir dann wieder beim Thema deines Buches sind, dann irgendwie so Bezugspunkte oder so.
Ja, also ich habe genau, also mir ist halt aufgefallen, auch in der Erinnerung, auch an meine eigene Jugend, und ich hing ja auch mit diesen Problemjugendlichen, ich war ja dann auf so einem Schiff für Problemjugendliche und hing auch mit denen ab und da waren auch super.
Da warst du wirklich?
Da war ich wirklich, okay. Ja, da war ich ein halbes Jahr und da waren auch radikale Meinungen und so und junge Männer sind einfach die Verlierer der Welt. Also junge Männer und alte Frauen. Das sind die Loser jeder Gesellschaft. Unserer, irgendwelcher islamischen, das sind immer die Loser. Und wenn die sich profilieren wollen, dann und haben jetzt nicht viel Brain, ja, dann also kannst du da Punkband spielen, du kannst Soldat werden, du kannst Selbstmordattentäter werden. Die Motivation ist wahrscheinlich, du fühlst dich als völliger Verlierer. Und du willst aber das nicht sein. Du willst irgendwas bedeuten. Und wenn dazu noch traumatisiert bist, das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, wenn du aus so einem Kriegsgebiet kommst und deine Verwandten, deine Eltern, sonst was, wurden von irgendwas zerfetzt von irgendwelchen Bomben, von Drohnen, von weiß ich was. Ich kann mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, wie das sowas ist, ja. Wenn jemand meinen Verwandten was antun würde, dann wäre ich auch radikalisiert. Mit Sicherheit, ja. Ich blick's nicht. Aber ich möchte halt jetzt nicht eine Karikatur machen über Mohammed, um zu zeigen, ich traue mich das. Weil ich finde eigentlich, es ist keine Freiheit, sich über andere Religionen lustig zu machen. Wir machen ja auch keine antisemitischen Cartoons. Niemand macht das. Und ich würde jetzt auch keinen Cartoon gegen die Juden machen und sagen, das ist aber meine Freiheit. Die verteidige ich. Diese Freiheit ist ein Scheiß. Sich über andere Leute, also wenn diese Leute geistig im Mittelalter sind, dann holen wir sie da auch nicht raus, indem wir uns über sie lustig machen. Das ist auf jeden Fall falsch.
Parodistisches Talent bringt Phil 2011 den Kabarettpreis Rostocker Koggenzieher ein. Seine Comics erscheinen regelmäßig im Verlag Reprodukt. Der umtriebige Spaßmacher könnte schon längst Fernsehcomedian sein, will er aber nicht. Stattdessen schreibt der Vater einer Tochter lieber Spottlieder auf Prenzlauer Bergeltern und spielt ausverkaufte Kleinbühnenshows wie Im Rausch der Heiterkeit oder die Phil und Sharky Show. Gerade erschien bei Rororo Pullern im Stehen, die Geschichte seiner Jugend. Phil zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit von Flux FM Spreeblick. Jeden Sonntag zu hören zum mal ein bisschen späteren Frühstück von 10 bis 12. Montags dann die Wiederholung der aktuellen Sendung ab 22 Uhr und danach nachzuhören im Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, mit Phil plaudern zu können. Wir kommen ja von einem Thema aufs andere hier mit Phil und seinem ersten Roman. Pullern im Stehen. Und was heißt er? Ja, ich habe einen Roman geschrieben.
Ist Pullern im Stehen.
Gab es noch andere Titel, die zur Auswahl standen?
Der Witz ist, dass mein Lektor, wir haben ja man hat immer diese Essen, ne? Wir haben dann so ein Essen gehabt und er meint, ja, alles schön, das Buch, schreib's, ich sehe das vor mir. Das Wichtige ist der Titel, weil da haben alle Schwierigkeiten. Dann hat er erzählt, seine anderen Autoren kommen mit Listen von Hunderten von Titeln, da diskutieren sie stundenlang. Und dann meinte ich, ey, bei mir nicht, wir nennen es einfach Pullern im Stehen. Ich wollte meinen Lektor beeindrucken. Ich wollte so den Eindruck machen, ich bin kurz entschlossen. Mhm. Und das ist mir einfach in dem Moment so eingefallen. Und blöderweise ist es denn so geblieben. Meine Tochter meinte, nenn es bitte nicht Pullern im Stehen. Und ich habe dann wirklich versucht, mir andere Titel auszudenken. Unter anderem hatte ich den Titel Die Kreatur mit dem Atomgehirn, ja. Mhm. Und es kam nichts mehr. Und dann hieß es irgendwann so. Und letztlich gibt es ja auch so eine Schlüsselszene, wo ich auf diesem Schiff für Problemjugendliche bin und ich lerne, im Stehen zu pullern. Also das konnte ich schon, aber wenn jemand neben mir steht, mhm. was ja das Ding ist, dann wirst du zum Mann. Wenn du das kannst, dann hast du was abgeschlossen. Das ist dir, und dann meinte meine Freundin, es muss ja so heißen.
Naja. Wie alt ist denn deine Tochter?
Die ist jetzt 12.
Hat sie es gelesen?
Nein, darf sie auch nicht.
Darf sie nicht? Nein,
interessiert sie auch nicht. Interessiert sie nicht.
Also wirklich nicht?
Nein. Glaube ich also nicht. Also wenn mein Alter was geschrieben hätte, würde ich auch sagen, lass mal, ja.
Wirklich?
Ja.
Wart mal noch, ich würde sagen, 1-2 Jahre, dann liest sie es. Wenn sie nicht 10. sowieso schon liest. Komm, aber würdest du es ihr wirklich vorenthalten?
Nein, das würde ich nicht. Ich habe ja auch ein paar Passagen vorgelesen, die harmloseren. Es ist halt so versaut, ja. Ich finde so 12... Ab 14, würde ich sagen. Ab 14 ist es.
Ja, weil du bist ja selber auch in dem Buch mit wahnsinnig vielen Sachen konfrontiert worden und bist auch klargekommen damit.
Naja, geht so, sag ich mal. Ja. Ich finde, die Figur in dem Buch kommt nicht unbedingt klar.
Also. Nee, das stimmt auch wieder. Naja, zumindest in der jeweils aktuellen Situation dann nicht unbedingt. Es gab auch eine ziemlich harte Phase. Es gibt, ich weiß, dass, ich habe ja erzählt, dass unser jüngerer Sohn das gelesen hat. Und das hat den schon auch ziemlich bewegt, die Tatsache, dass da die Figur sich auch umbringen wollte.
Eine Zeit lang.
Und das auch tatsächlich versucht hat. War das tatsächlich so?
Ja, das war so. Es war eine krasse Zeit. Also ich bin von zu Hause abgehauen, nach München in den Bayerischen Wald. Hab da versucht, als Holzfäller Arbeit zu finden. Also ich war so immer in meiner Fantasy-Welt. Ja. Mhm. Ich wollte kein Punk mehr sein. Das Punk hat mich irgendwie gelangweilt. Das war irgendwie, oder beziehungsweise nicht erfüllt. Ich wollte Abenteuer erleben. Und dann habe ich irgendwie, und das ist auch, das ist diese Stimmung, die damals war mit Pershing und der Atomkrieg steht vor der Tür und die Wälder sterben, der Planet stirbt und irgendwie sowas macht mit so einem jungen Typen, der das sich alles so reinpfeift, habe ich wirklich gedacht, wir leben in so einer Endzeit und das lohnt sich einfach nicht mehr. Es gibt irgendwie nichts mehr, ich kann nirgendwo hin und dann wollte ich nicht mehr leben. Und ich habe das richtig geplant. Also ich musste ja verschreibungspflichtige Schlaftabletten mir besorgen. Die kriegst du nicht. Dann musste ich halt jedes Mal so tun, ich habe das Rezept vergessen. Ich war da in 20, 30 Apotheken, bis ich genug zusammen hatte. Und es hat ein paar Tage gedauert. In der Zeit habe ich eben mich so versucht, darauf vorzubereiten. Ja? Also zu allen nett sein und so. Und ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich war aber auch sicher, man wird neugeboren. Also ich dachte, ich war ganz sicher, du stirbst und kriegst dann sozusagen nochmal eine neue Chance. Darauf habe ich mich so ein bisschen gefreut. Ich dachte, es so richtig so, hat nicht geklappt, so wie, ich will den neuen Laptop von Macintosh so ein bisschen. Ich will was Neues. Ich will einen neuen Körper. Ich will ein neues Leben. Im Nachhinein krass natürlich, ja. Aber ja, hat ja zum Glück nicht geklappt. Also,
das stimmt.
Aber jetzt bin ich dafür kahl geworden. Das wäre mir erspart geblieben.
Ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung und es war tatsächlich Glück, ne? Du bist schon irgendwie...
Absolut, ich war schon ganz schön drüber. Also ich glaube, mir wurde das Blut gewaschen oder was sie da gemacht haben. Also ich hing da irgendwie 2 Tage am Tropf und habe so irgendwelche Happy-Macher bekommen, dass ich dann die ganze Zeit super gut drauf war. Und ich war auch und bin auch seitdem eigentlich immer gut drauf, weil ich denke, also ich bin nicht immer gut drauf, aber ich denke halt... Naja, also wenn man so einmal denkt, man kann sich ja auch umbringen. Also ich habe mal so ein Buch gelesen, so ein philosophisches Buch, und er meinte, die wirksamste Methode gegen Depressionen ist, bring dich um, dann sind die Depressionen weg. Und das soll man sich wirklich überlegen, also richtig ernsthaft als Methode. Wenn es dir schlecht geht, du kannst dich immer umbringen. Nimm das wirklich als Ausweg. Und wenn du das immer kannst, dann musst du es ja nicht machen. Dann kannst du ja auch noch warten. Und so sehe ich auch das Leben tatsächlich seitdem. Also ich denke, wenn es jetzt nicht so geil ist, was soll's? Ja? Also kann ich mich ja umbringen. Oder irgendwann werde ich ja eh umgebracht von Gott. Gott hasst uns ja eigentlich. Er hasst ja alte Menschen. Er will sie nicht mehr. Du merkst es, und die heilen nicht mehr so gut, sehen scheiße aus. Er will sie eigentlich raus haben. Gott will eigentlich nur so junge Leute. Er ist eigentlich so voll der fake, oberflächliche Typ, der sich nur mit jungen Leuten umgeben will. Die alten leitet er so aus.
Caribou, all I ever need. Zu Gast bei uns hier bei Flux FM Spreeblick ist Phil, bekannt als Comiczeichner, als Komödiant, ne?
Ja, Komödiant. Der lustsingende Komödiant.
Und jetzt mit erstem Roman unterwegs. Dieser Roman heißt Pullern im Stehen und ist ein tolles Buch. Ich muss zugeben, ich glaube, 10 Seiten fehlen mir noch, die ich noch lesen muss. Aber
da passiert jetzt auch nichts mehr.
Das ist deswegen so ein bisschen erstaunlich, weil man liest ja sehr viel. Also ich lese sehr viel, aber zum Beispiel mit Büchern tue ich mich deswegen immer schwer, weil es dann doch, wenn ich es 2-3 Tage konzentriert am Stück schaffe, ist gut. Und ansonsten, wenn Gäste zum Beispiel kommen, ich weiß, in 3 Tagen habe ich einen Gast hier im Studio und der hat einen 300-Seiten-Roman geschrieben, dann muss ich da so ein bisschen durchskippen. Also dann liest man so einzelne Kapitel oder so. Aber das habe ich angefangen und einfach nicht mehr weggelegt. Bis dann 10 Seiten vor Schluss, als ich plötzlich arbeiten musste. Das war aber auch gut über Weihnachten. Das hat sich ganz gut gemacht, dass man da in Ruhe ein bisschen lesen konnte. In diesem Buch gibt es dann auch viele Erfahrungen mit Jugendtherapie, Psychologen, Psychiatern und so weiter. Was einen wirklich, also wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, dass das lässt einen das so kopfschütteln zurück als Vater, dass man denkt, never, auf keinen Fall machen.
Naja, es waren halt auch so die 80er, ja. Und wir waren auf der Gesamtschule und wir hatten halt diese ganzen Hippie-Lehrer, die unwesentlich älter waren als wir. Für uns waren es natürlich steinalte Vögel. Das waren 68er. Und die wollten alles anders machen, alles irgendwie so frisch und locker. Also ich hatte endlos Gespräche mit Lehrern. Lehrer sind wegen mir heulend aus dem Unterricht gerannt. Es war ein einziger Terror. Ich habe es als Jugendlicher nicht gecheckt, was eigentlich deren Problem ist. Also ich check's bis heute eigentlich nicht. Ja. Das, im Grunde genommen wollten die, das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, die wollten eigentlich kein Lehrer sein. Also sie wollten irgendwie Helden sein auch, ja, und Rebels. Und dann sind sie an der Schule im Problembezirk und kommen damit nicht klar. Und auf dem Schiff war es halt ganz gut, auf diesem problemjugendlichen Schiff, dass mein Kapitän, den habe ich ja geliebt, das war wirklich ein super Typ, und seine Freundin, und die beiden hatten keine Ausbildung als Sozialarbeiter. Er war einfach nur ein Typ, der dieses Schiff hat, und sie war Krankenschwester. Und da war es dann entspannt. Also die haben auch unsere Akte nicht gelesen. Die wussten nicht, was wir ausgefressen haben. Also ob wir jetzt ein Mörder sind, ein Schnüffler, ein Strichjunge oder wie ich einfach nur ein Spinner. Die Freundin vom Kapitän hat mir später erzählt, sie hat mich gesehen und hat gedacht, der Typ ist total hohl. Ich sah so hohl aus. Ja. Ich hatte mir die Haare auf der einen Seite abrasiert, auf der anderen nicht. Hab mir aber meinen Prollschnäuzer wachsen lassen, so MV-mäßig. So völlig, ich sah richtig schlimm aus. Und sie meint, lag dann irgendwann unten und hab von Heinrich Mann Der Untertan gelesen. Das hatten wir irgendwie auf dem Schiff. Und dann meint sie, was machst du denn da? Ich so, ich lese das. Und sie, verstehst du das denn überhaupt nicht? Ich hab's schon mal gelesen, aber hier sind ja keine anderen Bücher. Und dann dachte sie, ich verarsche sie und bin der letzte durchtriebene Typ.
Lesen ist aber tatsächlich auch so, es gibt so eine schöne Schlüsselszene auch, als du mit deinem, eigentlich deinem dann besten Kumpel irgendwie, ist das mein Handy?
Muss dein sein.
Ja, kann gerade nicht ran. als du mit deinem besten Kumpel irgendwie feststellst, ich glaube 2 Jahre danach oder so feststellst, der liest ja auch.
Ja.
Also du hast tatsächlich gelesen.
Ich habe heimlich gelesen, muss ich zugeben, ja. Ich hab gelesen und Jazz gehört und ich bin auf Punkkonzerte gegangen. Einmal war ich auf einem Punkkonzert und hatte Ulysses dabei. Und dann ist mir das aus der Jacke gefallen. Und dann standen alle Punker um mich rum und was ist das? Und ich, naja, das ist halt mein Buch. Und dann hebt es einer auf und meinte, hier, da ist ein Papierkorb für dein Buch. Ich so, nee, gib mal ruhig wieder her und so. Ich habe Ulysses allerdings nicht kapiert, muss ich sagen, aber ich... Das war mir immer peinlich. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir beide lesen, ja, dass wir sogar dieselben Sachen lesen. Aber dann, wie gesagt, dann meinte ich, ich lese auch Dostojewski, und mein Kumpel Schocker meinte, ja, Schocker hat auch ein Buch von Dostojewski gelesen für dich. Und ich so, echt, Schocker, was hast du denn gelesen? Das Buch hieß Der Idiot. Und dann dachte ich, das denkt er sich aus, weil ein Buch von Dostojewski würde ja nicht heißen Der Idiot. Ja.
Und, aber ja. Schon irre, oder, dass das Lesen als Jugendlicher dann, dass das uncool war für Typen.
Voll. Ich meine, alles war uncool, ja. Also, keine Ahnung, jede Schuhsorte, die ich hatte, jede Hose, alles war ein Problem. Also, ich war der uncoolste Typ der Welt. Aber alle. Also, die anderen auch. Wenn ich mich treffe mit meinen, macht immer dein fucking Handy aus. Wenn man mit allen,
Ich lass es an.
Okay. Risiko, oder?
Ja. Living on the edge.
Ja. Ne, ich habe, ich treffe mich ja mit meinen alten Schulfreunden manchmal, und dann haben wir schon vor Jahren festgestellt, dass wir uns alle so gefühlt haben. Also wir alle haben gedacht, irgendwie sind wir anders. Das ist wahrscheinlich die Essenz des Punk, weil Punk ist so eine künstliche Kacke. Also Punk ist, ich meine, Metal ist künstlich, aber jeder sieht es und die geben es zu. Ja, deswegen können die Metal-Typen auch in Würde altern. So Kiss, jederzeit. Die können das noch 100 Jahre machen. Die ganzen Hardcore-Bands jetzt aus den späten 80ern tun sich ja wieder zusammen. Das sind dicke, alte Männer. Die sind lächerlich, lächerliche Figuren. Weil die dieses Coole die ganze Zeit, das ist einfach nicht cool, als alter Typ da so rumzumachen. Schon wie Punks sich auch auf Plakaten immer dargestellt haben. Ja, alles immer schwarz-weiß, verwaschen. Immer so, du warst immer so diese drübermäßige Figur, nie lächelnd. Nie normal, immer aus einer anderen Welt.
Im Gegensatz zu den Metal-Typen.
Na gut, aber die Metal-Typen waren halt so comic-mäßig. Ja,
das war ja, eigentlich das schon, die geilere Bewegung. Ich finde ja tatsächlich, es gibt ein paar von den alten Punk-Säcken, die das sehr gut hinkriegen.
Wer?
Stiff Little Fingers. War super.
Ja?
Muss ja angucken, ist richtig gut.
Also gut.
Also kann man auch echt, da merkt man auch plötzlich, die haben richtig geprobt nochmal, die donnern 2 Stunden ihre Hits runter und machen das richtig gut, es klingt geil. So.
Okay. Aber super. The Damned habe ich letztens gesehen, dann springen sie, tanzen sie Pogo. Schon. Diese älteren Herren, okay. Das ist so trostlos. Da könnte auch Dieter Hallervorden das machen. Ne?
Und dann muss ich sagen, ich habe neulich mir Kiss auf YouTube so ein Clip angeguckt, wo die in so einer Fernsehshow, ich glaube bei Letterman oder so waren, vor vielleicht 2 Jahren oder so. Das ist schon krass auch. Weil Gene Simmons sieht echt aus wie seine eine Großmutter.
Ich ja, ist doch gerade geil.
Der muss auch gedacht haben, scheiße, warum habe ich mir das komplizierteste Kostüm ausgesucht damals? Weil diese Montur, ja, und dann immer die Zunge und weiß ich nicht was. Also, wenn du mir sagst, dass das weniger lächerlich ist, ich weiß nicht.
Aber ich finde es immer noch geil. Also, ich bin kein Kiss-Fan, war ich nie, aber... So kannst du altern in Unwürde. Weißt, weil das immer unwürdig war. Das war immer Schrott. Also das ist aber Trash, aber irgendwie, ich find's gut.
Hör mir Musik, die du mitgebracht hast oder ausgewählt hast. The Go Team. Willst du da was zu sagen? Oder?
Na, das ist eine der wenigen jüngeren Bands, die ich gut finde.
Von einem guten Jahr war ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich in einer deiner Shows war. Waren schon sehr viele, aber jetzt, um Weihnachten rum war ich leider nicht da, aber im Jahr davor war ich da und dann haben wir zum ersten Mal die Jungs mitgenommen. Hatten so ein paar Sachen auf DVD schon mal gesehen von dir und die Zeichnungen kannten sie und so, fanden sie auch super. Und hier mit Godzilla und so, super. Und dann waren wir da, war auch alles gut oder so gegen Ende der zweiten Hälfte oder Mitte der zweiten Hälfte merkte ich, wie unser älterer Sohn. Pubertierend, plötzlich irgendwie so still wurde und irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt wurde. Und so, was ist denn los? Findest du scheiße? Nee, so. Und dann hinterher haben wir darüber geredet und er war irgendwann total angepisst, weil er ist großer Hip-Hop-Fan. Und er war irgendwann total angepisst, dass du dich die ganze Zeit dann, also die ganze Zeit, dass du dich längerfristiger über so die Hip-Hop-Jugend lustig gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, Phil verarscht doch alles. Der verarscht ja auch seine eigene Kultur irgendwie. Also so mit Punk früher und so, das macht er ja auch. Oder Metal, das zieht er ja auch durch den Kakao. Und deswegen, das ist halt, was er macht. Und er sagt, es ist auch okay, wenn er seine eigene Kultur durch den Kakao zieht, aber nicht die von anderen.
Ja, Hip-Hop ist auch meine Kultur. Wie lange gibt es denn diese Scheiße
schon? Das Spannende war, dass er dann auch sagte, irgendwie, da habe ich ja auch versucht zu erklären, dass du das schon auch mit zu tun hast und so. Und dann meinte er, ja, ist auch okay, ein Gag, zwei Gags, irgendwie alles okay. Aber irgendwann war es ihm zu viel und ich konnte das dann auch verstehen, weil er meinte, da steht so ein alter Sack und macht sich lustig über meine Sachen. Und ich konnte es plötzlich nachvollziehen. Ich fand es natürlich lustig, aber wir sind auch eine Generation ungefähr.
Aus dieser Sicht, das ist wahrscheinlich das Problem des Alters. Also so aus der Sicht des Alten, wenn ich denke, ich wäre mit 15 in so eine Show gegangen und ein End-40er macht sich lustig über Punk. Natürlich ist es das Letzte, ja. 15-Jährige sind ja normalerweise nicht bei mir in der Show, außer wie du, die Eltern bringen sie mit, ja. Und verstehe ich voll.
Ich hab's auch verstanden, ich fand's eine wahnsinnig spannende Beobachtung, weil ich auch dachte, das stimmt, du hast...
Wahnsinnig spannend ist es jetzt nicht. Ich meine, so richtig spannend wie mein Buch.
Nein, nicht so spannend wie das Buch von Phil, das da heißt...
Nein, aber...
Also, der Ende 40 ist und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel.
Ich meine, die Scheiße ist... Ich meine, es geht wahrscheinlich auch so, dass wir uns nicht als alte Typen sehen. Also ich nicht.
Ich schon.
Ich
bin ja viel älter als du.
Naja, 2 Jahre.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so, wie Angus Young meinte das mal, du fängst an in einer Band zu spielen, dann guckst du in den Spiegel und bist 50. Und so empfinde ich das eben auch. Ich denke nicht, dass ich nicht das Recht hätte, weil ich zu alt bin.
Natürlich nicht.
Nee, aber natürlich aus seiner Sicht natürlich voll. Aber das ist wahrscheinlich das Geile am Altwerden, dass du eben diese Probleme, diese Würde nicht mehr, also ich hab's nicht mehr. Es ist mir egal, ob ich so ein peinlicher Alter bin. Ich muss nicht cool sein, ich muss nicht Ich muss vor allen Dingen nicht irgendwelchen Teenies gefallen, ja. Und ich glaube, das wird immer geiler. Also dieser Aspekt, ich sehe es ja an meiner Mutter, der schon früh alles egal war, ja. Das fand ich bei den Müttern immer so geil, dass denen ist egal, wie peinlich sie rüberkommen. Ich war mit meiner Punkband, gute, coole Leute, eine heftige Punkband, 7 Leute, 4 Sänger, weil keiner ein Instrument konnte, und wir sind bei mir zu Hause und meine Mutter kommt so rein: Na, wollt ihr jetzt Kekse oder was? Und ich so: Nein, Mann, geh doch mal raus. Und dann guckt sie mich so an und meint: Ich hab dir als Kind immer den Arsch abgewischt. Ich hab dir die Kacke abgewischt. Und dann geht sie raus und meine Kumpels lachen sich kaputt. Und im Nachhinein muss ich auch sagen: Ja, ihr war es nicht wichtig, gut rüberzukommen. Ihr war es nur wichtig, dass ich nicht gut rüberkomme. Das ist auch mein Ansatz jetzt.
Ja, es hat, ich musste das, das ist tatsächlich einer der wenigen Vorteile am Älterwerden.
Das ist geil.
Dass man so ein bisschen, dass es einem egaler ist.
Ja. Ja. Das ist im letztlich ist es das, was wir immer gefaked haben. Coolness. Das ist eine tatsächliche Coolness, die kommt. Weil es dir wirklich egal ist.
Alter, wie cool werden wir sein, wenn wir 60 sind?
Sehr cool. Und wenn wir dann sterben.
Voll cool.
Alter, krass. Dann wird's so geil.
Was du mit 15 nicht geschafft hast, weißt du?
Jetzt klappt's.
Ted Nugent, sag ich dazu, dass du das mitgebracht hast.
Ja, der ist geil.
Nicht ich. Der ist geil. Ted Nugent, okay. Ted Nugent. Was passiert denn jetzt noch alles mit diesem Buch? Machst du jetzt so eine Lesereise?
Ach, ohne Ende, ja.
Echt?
Und ich muss sagen, also ich bin ja super froh, dass du es jetzt hier bewirbst. Dass wir brauchen das alles, weil es läuft so lala.
Echt?
Es läuft viel besser als die Comics. Also die haben jetzt, glaube ich, 7.000 verkauft, was für mich als Comiczeichner der Hammer ist. Die haben aber mit mehr gerechnet. Da habe ich gleich schon gedacht, wird nicht passieren. Das werden so meine Fans kaufen und verschenken und dann wird erstmal nichts geschehen. Und deswegen halt diese Lesereise, das habe ich denen halt, jetzt, ich bereue das fast, weil ich weiß nicht, ja, also jetzt so lesen, ich habe jetzt 3 Lesungen gemacht und zwar total nett, aber eben das, ne, nett. Hm. Wenn ich bin halt gewohnt, die Shows, die rocken und jetzt so lesen, ich finde es etwas zahm, ja. Also,
es ist zahm.
Man schaukelt sich so ein bisschen die Eier, Publikum und Autor gegenseitig und ich mach's, aber ich muss den jetzt, also mein Vorschuss wurde schon beschnitten. Fürs nächste Buch kriege ich nur noch die Hälfte. Ist auch okay. Aber ich werde denen auch sagen, dass ich auf weniger Werbung machen werde. Also Radio sowieso, aber so diese Fernsehsachen, ey, das war gestern so eine Scheiße. Und ich hasse das. Ich hasse diesen Mist, ja. Und.
Aber du musst es machen, weil es ist natürlich.
Das ist
wie
mir klar.
Selber, es gibt einfach viele Leute, die Bücher rausbringen. Ist genau wie mit der Musik, das ist noch schlimmer. Aber ich weiß, ich habe neulich gelesen, wie viele Bücher im Jahr rauskommen. Völlig. Wahnsinnig.
Ja.
Und um dann mitzukriegen, dass es ein neues Buch gibt, ein neues gutes Buch gibt, muss man es halt bewerben.
Ist so. Voll. Und ich mach's.
Ja.
Ich tingle wie ein.
Mit dem nächsten Buch kommst du auf jeden Fall wieder her.
Auf jeden Fall. Und ich find's alles gut. Mir reicht es. Und ich bin, der Verlag meint auch, Rowold ist ein großer Verlag, die meinen, das macht nichts. Wir ziehen dich weiter. Also wir wollen, dass du weiter bei uns schreibst.
Außerdem ist es ja gerade erst raus. Seit 2 Monaten?
Absolut, ja. Ich weiß nicht, wie panisch die denken, ja. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es ist schon auch so eine Branche, die dann denkt irgendwie, entweder es geht sofort los oder nicht.
So.
Warten wir mal ab, was jetzt nach dieser Show passiert.
Genau. Weißt du? Also für mich, ich verkaufe von Didi und Sturm mittlerweile, was weiß ich, 4.000, ja. Was gut ist auch. Mhm. Also ich denke in ganz anderen Dimensionen, ja. Für mich sind 7.000 viel, aber die haben jetzt eher so gedacht 20.000, 30.000. Das war so.
Es kommt noch.
Wir werden ja sehen.
Es kommt nach dieser
Manchmal
Show.
Manchmal ist auch.
Kauft!
Ja.
Das Buch. Es ist wirklich toll. Es liest sich super klasse. Wenn man tatsächlich die konzentrierte Zeit hat, 2-3 Tage, ist man durch. Und
ich bin froh, dass du es sagst.
Ja.
Wirklich, weil ich habe. Ich habe es ja immer nur meinen Freunden gezeigt am Computer und vielleicht ist es auch schwer am Computer zu lesen, aber das war alles immer sehr verhalten. Ja, also mein Kumpel Georg meinte, das ist wie in einer Kneipe, der immer sagt und dann habe ich noch das gemacht und dann habe ich noch das gemacht und dann habe ich das noch gemacht. Wie habe ich ihm sein Buch jetzt auch kaputt gemacht? Er hatte jetzt auch so ein Kinderbuch geschrieben, das fing an, es war ein sonniger Tag, als ich starb. Ich so, du liebst diesen Satz, ne? Du liebst es, mit diesem Satz anzufangen, ne? Kill your darling, nimm das raus, das ist prätentiös. Ich bin sicher, 1000 Bücher fangen so an, als ich starb. Ich wollte von den Toten, ich weiß, was du wolltest, aber das ist ein Klischee. Dann sag ich ihm richtig rein.
Nein, es ist auch für Phil-Fans, ich fand es überraschend, und zwar im besten Sinne. Ich fand es wirklich überraschend, dass es eben nicht irgendwie so quasi eine Phil-Show als Buch ist.
Nee, das würde ich nie machen.
Es ist schon was völlig Neues, was du da gemacht hast. Und ich, ja.
Viel Glück. Ich find's geil. Ich bin zufrieden damit, ey.
Muss also auch sein.
Mit dem Erfolg.
Phil, nächstes Mal kommst du wieder.
Ja.
Viel Spaß.
Ja.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.